Hölle Nord, der SHZ-Handball-Podcast mit der SG Flensburg-Handewitt.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Hölle Nord-Folge. Mein Name ist Yannick Schappert und bei mir sitzt heute Marc Bult, der Co-Trainer der SG Flensburg-Handewitt. Moin Marc, schön, dass du da bist.
Moin und ich bin ganz froh, dass ich hier sein darf.
Das freut mich, du wurdest doch gerade schon mit einem Cappuccino verwöhnt. Insofern hoffe ich, dass die Basis gelegt ist.
Absolut.
Für die nächste Dreiviertelstunde, Stunde, mal sehen, wie lange es dauert. Marc, du warst ja schon mal da. Erinnerst du dich noch, wann das war und worüber wir grob gesprochen haben?
Ich glaube, das war, du hast mich gerade verhandelt, 2,5 Jahre, ja. Aber wo wir darüber gesprochen haben, das war vor allem meine Aufgabe als Co-Trainer, glaube ich. Es gab ein paar Fanfragen und ja, mehr erinnere ich mich eigentlich nicht mehr.
Es ist auch verrückt, dass es schon 2,5 Jahre her ist. Das zeigt einfach, wie die Zeit rast. Du warst damals auch gar nicht alleine da, sondern mit Lena, mit einem SG-Fan. Und wir haben tatsächlich, ist jetzt auch fast schon wieder komisch, darüber gesprochen, dass die ersten Fans in die Flens-Arena zurückkehren sollten. Ihr hattet kurz danach ein Spiel gegen Porto, meine ich, in der Champions League. Und da durfte eine bestimmte Anzahl von Zuschauern kommen. Ist auch schon wieder ganz weit weg irgendwie, oder?
Ja, also zum Glück ja, ja, ist es schon wieder weit weg. Aber damals hat es echt wenig Spaß gemacht mit den ganzen Problemen, die es gab. Und wir dürfen jetzt froh sein, dass wir jetzt zum Beispiel wie gestern in einer vollen Halle spielen dürfen. Und das macht uns allen natürlich viel mehr Spaß.
Heute bist du alleine hier und wir haben auch einige Themen auf dem Zettel. Wir wollen natürlich über deine kürzliche Vertragsverlängerung bis 2026 sprechen, warum du das gemacht hast. Und wir wollen auch ein bisschen den niederländischen Handball betrachten, der eine tolle Entwicklung zuletzt gemacht hast. Und da hast du als Niederländer natürlich tolle Einblicke. Und da sind wir ganz gespannt drauf. Wir starten mit einem Fragen-7-Meter.
Alles klar.
Erste Frage, Marc. Welcher war dein letzter Kinofilm?
Ach, ich glaube, das war tatsächlich Herr der Ringe. Ganz lange.
Du bist selten im Kino.
Ja, das muss ich zugeben. Vielleicht muss ich öfter sehen.
Welche der Städte, die du schon mal besucht hast, fandst du besonders spannend? Oder welche Stadt?
Die ich privat besucht habe oder mit Handball?
Sowohl als auch.
Mit Handball sehen wir leider nur Hotel und Halle natürlich. Ja, privat gab es einige Städte, die schon Eindruck gemacht haben, muss ich ehrlich sagen. Ich war mal in Kiew zum Beispiel, habe eine schöne Stadt. Jetzt natürlich mit dem Krieg ist es nicht so schön dort. Das ist natürlich sehr traurig. Aber ja, Paris ist eine schöne Stadt, Barcelona ist eine schöne Stadt. Also es gibt viele verschiedene Städte. Jetzt im Januar war ich am Arbeiten in Holland fürs Fernsehen, für den Handball-WM. Oder war ich in Amsterdam und das ist und bleibt auch echt eine überragende schöne Stadt.
Kannst du dir ein Leben ohne Internet vorstellen?
Manchmal wäre es schön, dass es kein Internet gibt, glaube ich, weil man echt viel ja, liest und jetzt natürlich auch die Jugend ständig am Handy ist. Wir merken dasselbe auch in unserem Bus, Mannschaftsbus, dass die Jungs viel am Handy sind. Aber das ist jetzt einfach so der Entwicklung und das gehört dazu. Jeder benutzt natürlich Internet. Das wäre mal schön, wenn es mal einen Tag kein Internet gab, glaube ich.
In welchem Schulfach warst du besonders gut?
Ich. Deutsch. Nein, Spaß. Tatsächlich Englisch war mein bestes Fach. So, und danach kam Deutsch wahrscheinlich.
Wahrscheinlich. Noch vor Sport.
Ja, genau.
Wenn du ein Tier wärst, welches Tier wärst du gerne?
Was sind das für Fragen? Hast du die dir ausgedacht?
Das ist der Fragen-7-Meter. Das sind ungewöhnliche Fragen.
Welche Tier? Ein Elefant. Weil die vergessen nie was.
Schön. Ist dir in der letzten Woche ein Missgeschick passiert?
Was bedeutest du genau?
Also ist irgendwas schiefgelaufen.
Was ist schiefgelaufen?
Was nicht hätte passieren sollen.
Puh, nein.
Nee, das ist gut. Ja. Und die letzte, Co-Trainer oder TV-Experte?
TV-Experte hat echt viel Spaß gemacht, muss ich wirklich sagen, aber doch am liebsten eine Co-Trainer.
Marc, ihr habt gestern, du hast gesagt, vor ausverkaufter Hölle Nord gegen den HSV gespielt, 34-32 gewonnen. Es war ein ganz schön spannendes Spiel. Es war auch hinten raus ein wirklich packendes und auch sehr emotionales Spiel. Ihr habt aus den letzten 14 Spielen 13 gewonnen. Das ist eine tolle Ausbeute seit der Niederlage in Leipzig. Vielleicht kannst du uns einfach mal erklären, wie ist gerade die Lage bei euch, wie ist die Stimmung bei euch, wie geht ihr mit diesem sehr positiven Lauf nach den sehr schwierigen Zeiten um?
Tatsächlich ist die Stimmung jetzt natürlich sehr gut. Wie du auch gerade gesagt hast, wir haben viele Spiele gewonnen nach dem Leipzig-Spiel im Dezember. Das war Anfang Dezember, wo wir das Spiel in Leipzig verloren haben. Und seitdem haben wir, ja, sind wir richtig gut drauf. Und Erfolg bringt auch gute Stimmung mit sich mit natürlich. Und ja, jetzt den Sieg von gestern tut auch gut. Also auf jeden Fall in voller Höhle Nord zu spielen und am Ende wieder mit 2 Punkten rauszugehen, ist gut für die Entwicklung der Mannschaft und es bietet auch viel Sicherheit für die Zukunft, denke ich.
Jetzt habt ihr 2 Wochen kein Spiel. Fast die ganze Mannschaft ist mit der Nationalmannschaft, beziehungsweise es sind eigentlich diesmal gar nicht so viele, aber es sind nur wenige hier, ein paar sind ja noch verletzt. Was ist jetzt los in den 2 Wochen?
Jetzt in diesen Wochen, wo die Jungs viel mit der Nationalmannschaft unterwegs sind, ist es ja ziemlich ruhig natürlich. Wir sind nur mit 5 Spielen hier oder 7 mit Jim und Kevin dabei natürlich, die im Moment verletzt sind. Ja, es ist definitiv ruhiger, auch für uns als Trainer. Wir haben ja keine Spielvorbereitung und müssen eigentlich nur den Training planen mit dem, was wir mit den Jungs machen. Und wir werden jetzt diese Woche 2-3 Einheiten Krafttraining machen. Wir werden Donnerstag mit Sonny Jüske trainieren in Sonneburg, damit die Jungs auch mal einen normalen Handballtraining bekommen, weil nur zum 5. macht das auch keinen Spaß natürlich. Die sehen dann andere Halle, andere Spieler und auch einen anderen Trainer. Das macht für die Jungs auch sicher mit Sicherheit viel Spaß. Und ja, wir versuchen auch ein bisschen Belastung runter zu bringen auch und dass die Jungs auch mal, die hier sind, ein bisschen zur Ruhe kommen.
Wer nicht hier ist, ist Aaron Mensing, weil er nach längerer Zeit wieder für die dänische Nationalmannschaft nominiert wurde. Es ist ja eigentlich faszinierend, weil man bei Aaron, glaube ich, sehr stark sieht, was Selbstvertrauen im Profisport ausmacht. Was glaubst du, wo hat das bei ihm Klick gemacht, dass er auf einmal so stark spielt?
Ja, man braucht Erfolgserlebnisse, das ist einfach so. Wenn man als Spieler ein schlechtes Spiel macht, 3 Tore macht aus 9 Würfe, ist das natürlich nicht gut genug. Bei Aaron ist es tatsächlich so, er spielt im Moment auf einem sehr hohen Level. Und wir freuen uns allen für ihn, dass er jetzt auch zum dänischen Nationalmannschaft eingeladen worden ist. Und das hat er sich auch verdient und hat es auch richtig bewiesen. Gestern zum Beispiel auch, dass er für uns die 2 Punkte gewinnen kann. Ich meine, er hat 12 Tore gemacht aus 14 Versuche, glaube ich, auch zahlreiche Assists. Und das ist schön zu sehen, dass so ein Spieler sich in die Saison entwickeln kann und auch dann mental irgendwie auch stärker wird. Natürlich können wir nicht davon ausgehen, dass er jedes Spiel so spielt. Wir wünschen uns das natürlich, aber das gehört auch zu seiner Entwicklung und wir sind mit ihm ganz zufrieden, dass er sich so weiterentwickelt.
Wie läuft so ein Abend nach so einem Spiel wie gestern für dich? Gehst du da direkt als Co-Trainer auch in die Nachbereitung oder lässt du das erstmal liegen und spielt dieses Spiel gestern jetzt überhaupt noch eine Rolle mit Blick nach vorne?
Na, es sei denn, es hat uns wirklich was aufgefallen, was nicht gut war, zum Beispiel in ein Spiel, wenn wir sagen, zum Beispiel unsere 2. Welle war nicht so, wie wir uns das gedacht haben, wir schauen uns das nochmal an. Aber das ist manchmal, also oft auf mit unserem Spielplan nicht möglich. Also wir spielen ja immer fast sonntags und dann dienstags. Ganz oft ist es nach dem Spiel schon Fokus auf ein anderes Spiel. Für die Spieler nicht natürlich, die müssen erstmal runterkommen, regenerieren. Da steht vielleicht nochmal am nächsten Tag ein Spielersatztraining an. Aber wir, also Mike und ich, denken dann schon ans nächste Spiel. Jetzt natürlich, jetzt mit der Nationalmeisterschaftswoche, schalten wir auch ein bisschen ab und müssen auch ein bisschen so ins Ruhe kommen.
Ja, umso schöner, dass du da bist heute.
Ja, genau.
Du hast deinen Vertrag vor kurzem bis 2026 verlängert. Der lief vorher am Saisonende aus. Und wir hören uns mal was an von einem deiner Weggefährten, der diese Vertragsverlängerung einmal für sich einordnet. Du hast vielleicht schon Verdacht, wen wir jetzt gleich hören.
Ich denke schon.
Hallo und ruhe Mittag, Knappertz. Ich hoffe, ihr zwei habt Spaß. Hier ist Mike. Ich hoffe, ihr habt Spaß im Podcast. Ihr habt ein paar gute Geschichten zu erzählen. Ihr habt ein bisschen tiefgründigere Geschichten zu erzählen über Marc, über die SG, über was alles ansteht, vielleicht über seinen Werdegang, alles das, was die Leute da draußen interessiert. Ich finde, dass Marc eine tolle Entwicklung genommen hat. Nicht nur in den letzten 6 Jahren bei der SG als Co-Trainer, sondern auch seine ganze Karriere hat er sich Schritt für Schritt entwickelt. Und ich bin sehr, sehr froh, dass er mir und auch der SG und der Mannschaft noch die weiteren nächsten 3 Jahre erhalten bleibt, weil er ein sehr, sehr wichtiger Teil dieser Mannschaft ist, ein wichtiger Teil von meiner Arbeit ist und wir sehr, sehr gut harmonieren und weil wir uns gut verstehen und weil wir einen guten Austausch haben, eine sehr professionelle Zusammenarbeit haben, aber auch eine sehr humorvolle, eine sehr auch hin und wieder eine lockere Art, weil das extrem wichtig ist natürlich in diesem Rhythmus, den wir haben, mit diesen vielen Spielen, mit dieser vielen Reiserei, diese ganze Zeit, die wir zusammen verbringen, ist das wahnsinnig wichtig, auch viel Spaß miteinander zu haben, Humor zu haben und deswegen passen wir sehr, sehr gut zusammen und es macht mir persönlich einen Riesenspaß, mit Marc zusammenzuarbeiten und daran zu feilen, dass wir mit dieser Mannschaft noch viel erreichen können.
Dabei belassen wir es erstmal. Es geht noch weiter, das hören wir später.
Ja, ich bin aber enttäuscht von seinen Niederländis. Ich habe ihm Besseres beigebracht, aber da muss er noch mal üben wahrscheinlich.
Ich konnte das nicht bewerten. Für mich hörte sich das super an. Und ich dachte, meine Güte, da hat er aber einen rausgehauen.
Ja, also es war nicht so ganz überragend.
Was sind Knapperts?
Ja, so hübsche Männer sozusagen.
Oh, das schmeichelt mir.
Ja, genau. Ist schon ein Kompliment, aber so ganz so perfektes Holländisch war das auch nicht. Ne?
Ordne mal ein, was Mike gerade gesagt hat. Er hat ganz viel gesagt, was eure Zusammenarbeit auszeichnet. Aber es ist natürlich schön, das nochmal von dir zu hören.
Ja, also Mike und ich, wir kennen uns schon seit 2004. Also das ist jetzt schon 19 Jahre. Und ich denke, wir wissen genau, was wir an uns beide haben. Wir ticken ziemlich ähnlich, was Handball betrifft, unsere Gedanken über Handball und wissen auf der Bank genau, also ich muss nur einen Blick ihm anschauen und weiß genau, was ich meine und andersrum auch. Und das macht die Zusammenarbeit so gut, glaube ich, wird auch viel von Vertrauen geprägt. Ich bekomme auch viel Vertrauen von ihm, indem ich auch Sachen alleine vorbereiten darf. Und ja, wie ich das so bewerten soll, ist es nicht so ein klassischer Cheftrainer, Co-Trainer, weil wir sind mehr so ein Trainersteam, würde ich sagen. Und wir kennen uns, wie gesagt, auch sehr lange und das hilft uns natürlich auch bei dieser Arbeit. Und was er auch sagt, wir sind viel unterwegs, wir haben auch den gleichen Humor und wenn wir dann unterwegs sind und unser Spaß machen, dann guckt zum Beispiel unsere Physiotherapeuten uns an und haben sowas. Was lacht ihr überhaupt? Also das ist gar nicht lustig, obwohl wir das haben wir lustig finden zum Beispiel. Und das macht einen Job echt schön, mit ihm zu arbeiten und ich kann auch weiterhin an seiner Seite mich weiterentwickeln.
Du siehst ihn ja in gewissen Phasen auch mehr als deine Familie sogar, oder?
Ja, schon. Wir sind echt viel miteinander unterwegs, haben viel miteinander zu tun und tatsächlich sehe ich ihn öfters als meine eigene Familie.
Vielleicht kannst du, weil es schon 2,5 Jahre her ist, nochmal in ganz kurzen Sätzen deine Aufgaben als Co-Trainer zusammenfassen.
Ja, es ist viel in Spielvorbereitung, also Spieler von den Gegnern schneiden, analysieren, machen wir gemeinsam und jetzt haben wir es auch ein bisschen ausgebreitet, indem ich jetzt auch teilweise ein komplettes Training mache mit der Mannschaft und dann Mike guckt sich das Training an von außerhalb und versucht in der Art die Mannschaft besser zu machen, indem er Sachen von außerhalb sieht und dann das ansteuern kann. Das haben wir jetzt seit dieser Saison eigentlich neu gemacht. Und es macht einfach auch verdammt viel Spaß in diesem Trainerstab, was wir haben, auch mit Lars Christiansen, Michael Döring, Melke Team, Michael Brun natürlich als Torwarttrainer. Und wir sind ein ganz, würde ich sagen, ganz hohes, qualifiziertes Team, die einander auch so ein bisschen am Pushen ist, immer wieder besser zu werden, immer neue Ideen zu entwickeln. Und das macht echt viel Spaß.
War das eine Idee von Mike oder dein Wunsch, dass du auch ganze Trainingseinheiten machst?
Das war tatsächlich eine Idee von Mike, weil er mich auch den Vertrauen geben möchte. Er weiß auch, dass ich das machen kann und das ist vielleicht auch mal gut für die Mannschaft, dass jemand anders vor der Gruppe steht mit einer anderen Stimme und vielleicht mal einen anderen Reiz setzen kann im Training und er sich dann das Training von außerhalb anguckt, wie ich gerade gesagt habe, und ihm vielleicht von außerhalb Sachen auffällt, was wir wieder anders machen können, neu aufbauen können oder neu entwickeln können. Und das ist jetzt eine neue Art und Weg, was wir jetzt versuchen wollen.
Ist es auch sonst ein dynamischer Prozess, wie sich deine Aufgaben entwickeln, oder ist es schon so, dass du seit ein paar Jahren den gleichen Stamm hast und dann?
Nein, also am Anfang hat er mich nicht so viel machen lassen, was ich auch verstehen kann natürlich, weil er wollte halt alles im Griff haben. Das war auch im Fall von Athletiktraining, wo Michael Döring das eigentlich gesteuert hat, aber Mike dann nochmal fand von, ja, dass die Übung so vielleicht weg, wir nehmen eine andere Übung dazu. Und das hat sich dann so weiterentwickelt, dass Michael Döring jetzt einfach komplett in den Teil von Athletikbereich für sich hat, für Spieler, die verletzt sind, Kommunikation zwischen uns und Medical Team. Das ist auch seine Verantwortung und das ist im Laufe des Jahres hat sich das schon so entwickelt. Und ich glaube, es ist auch gut, weil ich finde auch, als Cheftrainer muss man nicht unbedingt alles machen, auch nicht alles wollen und auch an den Staff Sachen überlassen.
Siehst du das bei dir auch? Also man kennt das ja, wenn man jetzt 5 Jahre oder 6 Jahre zurückblickt, überlegt man ja manchmal, wie man Sachen gemacht hat damals und denkt sich, puh, das würde ich aber heute ganz anders machen. Hast du das als Co-Trainer, siehst du da auch Sachen, wenn du an deine erste Saison als Co-Trainer zurückdenkst, bei denen du heute sagen würdest, auf gar keinen Fall würde ich das nochmal so machen.
Ich habe mal meine Unterlagen von unserem ersten Jahr, also Saison 17, 18, mal durchgelesen und da habe ich herausgefunden, dass ich teilweise Sachen an der Gruppe, an denen ich dann arbeite, vorm Spiel, teilweise die Jungs, die vielen Abwehrspielen, Sachen gesagt, was eigentlich komplett unnötig war. Und das hat die nichts gebracht. Ich fand das aber schon trotzdem gut für die Spieler, dass sie das wissen. Und dann hat zum Beispiel, da man nach ein paar Monaten hat zum Beispiel Tobias Karlsson mir gesagt, ja, pass auf, das ist vielleicht besser, das wegzulassen. Und das ist auch gut, dass man einen Spieler wie Tobias Karlsson damals hatte, der das gesagt hat und mal andere Einblicke gibt. Und das ist auch ein Entwicklungsprozess und das gehört auch alles dazu natürlich.
Ja. Du sitzt im Spiel ja direkt bei dem Spieler, der den Angriff-Abwehrwechsel macht, direkt daneben. Und man sieht euch auch viel im Austausch. Wird da immer der vorherige Angriff des Gegners dann nochmal analysiert?
Na, auch meine Aufgabe vorm Spiel ist, dass ich mit einem Teil der Mannschaft nochmal unsere Aufgaben in der Abwehr bespreche. Das ist ja meistens dann der Simon Halt, der dann mal den Spezialistenwechsel hat. Und wenn Sachen dann passieren, die uns nicht so gut gefallen und er selber schon merkt, ey, das müssen wir vielleicht in Abwehr ändern, dann besprechen wir das kurz und dann ändern wir das auch. Oder er kommt nochmal zurück und fragt, ja, wie haben wir das vorgehabt zu lösen, weil wir haben viele Informationen für die Spiele und die müssen das auch natürlich ins Spiel erinnern und dann manchmal vergessen die dann auch was und dann werden die nochmal darauf angesprochen.
Marc, du hast jetzt musst du mir einmal helfen, die A-Lizenz plus den Masters-Coach.
Eine Mastercoach habe ich noch nicht.
Den hast du noch nicht.
Nein, genau.
Aber du hast die A-Lizenz, also die höchste Trainerausbildung mit. Warum bleibst du weitere Jahre Co-Trainer bei der SG, anstatt jetzt schon woanders die Chefrolle zu suchen?
Ja, ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass ich auch gerne Cheftrainer sein möchte, werden möchte. Absolut, das ist ein großer Reiz von mir, ein großer Traum von mir und ich habe auch das Gefühl, ich bin bereit dafür, aber nicht um jeden Preis. Tatsächlich habe ich diese Saison versucht, mich bei anderen Vereinen mich so empfehlen quasi, aber die haben dann für ein mehr erfahrenere Trainer gewählt. Ich habe diesen Sommer versucht, Nationalstrainer zu werden von Holland. Es hat leider auch nicht geklappt. Bin ich, ja, ehrlich gesagt, sehr lange frustriert darüber gewesen. Ein bisschen böse auch, aber ja gut, das ist jetzt einfach so gewesen. Und natürlich ist SG Flensburg auch kein schlechter Verein, um zu arbeiten. Und mit dieser Mannschaft und diesem Staff, was ich schon vorher gesagt habe, macht das unglaublich viel Spaß. Und ich bin auch von der Meinung, dass ich mich als Co-Trainer hier auch immer noch weiterentwickeln kann. Und ich warte auch dann auf einen guten Augenblick, mal irgendwann selber der Rolle als Cheftrainer zu kriegen.
Das ist eine ganz interessante Geschichte mit der niederländischen Nationalmannschaft. Es gab eine Abstimmung in der Mannschaft oder im Mannschaftsrat und die Mannschaft oder der Mannschaftsrat hat sich eigentlich für dich ausgesprochen als Nationaltrainer. Warum bist du es trotzdem nicht geworden?
Es gab eine offene Bewerbung. Also jeder könnte sich für diese Stelle bewerben. Habe ich das natürlich auch gemacht und bin dementsprechend so in einen Top 3 gekommen mit noch zwei anderen Trainer und der damalige Verbandspräsident, der gerade auch neu war, hat mir gesagt, wir lassen auch den Mannschaftsrat sprechen. Die haben sich für mich ausgesprochen und dementsprechend habe ich dann gedacht, okay, super, dann gibt es eine große Chance, dass ich das wähle. Dann ist schon schnell ein Trainer abgehakt, weil er finanziell zu viel wollte. Das war einfach nicht möglich für den Handballverband. Und dann habe ich gedacht, okay, dann sind meine Chancen jetzt noch mal größer. Und dann habe ich aus dem Media gehört, dass dann Staffan Olsen Trainer geworden ist. Und das hat mir natürlich nicht gut geschmeckt. Und habe dann auch den Präsidenten angerufen und gefragt, was da los war. Und ja, kann man noch lange darüber diskutieren, aber ich habe das Gefühl, er hat dann für einen größeren Namen gewählt, weil das für ihn halt besser aussah. Und du? Mit allem Respekt natürlich für Staffan Olsen.
Ja. Du wurdest tatsächlich nicht angerufen und darüber informiert, persönlich.
Genau.
Okay, das ist natürlich schwach, kann man nicht anders sagen.
Ja, genau.
Ich glaube, der Präsident ist auch schon nicht mehr.
Nein, der Präsident ist jetzt auch wieder abgetreten, weil es war für ihn doch ein bisschen zu viel Arbeit, meinte er. Und hat seinen Job noch bis Ende Mai und dann kommt der neue Präsident. Wer das wird, keine Ahnung.
Ja, aber es ist natürlich trotzdem ein interessanter Aspekt, dass vielleicht dem Namen oder auch der Erfahrung da der Vortritt gegeben wurde. Glaubst du oder wie mutig glaubst du, sind Vereine generell, Vereine und vielleicht auch Verbände, einen Co-Trainer zu befördern? Ich meine, die SG macht das seit langer Zeit sehr erfolgreich. Aber es sind sicherlich nicht alle Vereine so, ne?
Nein, absolut nicht. Das habe ich jetzt selber auch gemerkt, indem ich mich auch bei manchen anderen Vereinen so ein bisschen vorgestellt habe. Dann gehen die doch eher so auf Sicherheit, weil ein anderer Trainer mehr Erfahrung hat als Cheftrainer. Und natürlich ist das manchmal ein bisschen frustrierend. Ich kann es aber auch verstehen, natürlich. Aber viele wissen dann auch nicht genau, was ich hier mache zum Beispiel. Na, wie ich gerade gesagt habe, es ist nicht so ein klassischer Cheftrainer-Co-Trainer-Rolle. Wir sind eher so ein Trainer-Team, finde ich. Und ich finde es dann auch nicht so toll, dass ich dann auch nicht eingeladen werde, zum Beispiel für ein Gespräch, um mich selber vorzustellen, wie ich denke über Handball, was ich mit der Mannschaft erreichen möchte oder wie ich die Mannschaft weiterentwickeln kann. Und ja, wenn es dann bevor es so gibt an einen erfahrenen Trainer, muss ich das natürlich auch akzeptieren. Ich kann es auch nicht für mich selber aussuchen, indem ich sage, nächstes Jahr werde ich Trainer von Verein XY, keine Ahnung. Man muss auch ein bisschen Glück dazu haben.
Mhm. Guckst du, wenn du sagst, du hast auch dich ein bisschen vorgestellt hier und da, guckst du da Richtung Bundesliga plus Dänemark plus Liga X oder wie?
Ja, doch, wie breit ist das? Am liebsten schon Bundesliga.
Ja,
ja, absolut, absolut. Aber es muss auch ein Verein sein, wovon ich sage, das wird zu mir passen. Also da kommt natürlich dann auch nicht jeder Verein in Frage. Aber wie gesagt, man muss auch Geduld haben und bis dahin bin ich hier auch sehr gut aufgehoben.
Hast du trotzdem irgendwie Sorge, dass du den Absprung verpasst?
Ja, irgendwann will man mit Sicherheit einen Stempel bekommen von irgendwelchen Co-Trainer vielleicht. Aber das ist vielleicht. Ich meine, ich äußere mich hier jetzt, dass ich gerne Cheftrainer werden möchte. Man hat das vielleicht auch schon öfters irgendwo gelesen, dass ich das vorhabe. Von daher mache ich mir da nicht so viel Sorgen darüber. Man liest ja, dass ich Cheftrainer sein möchte und auch die Ambitionen habe. Also von daher habe ich nicht so wirklich die Sorgen.
Ja, und die Handballszene ist ja dann am Ende auch nicht so groß. Insofern sollte das bekannt sein.
Da sind jeder sehr gut miteinander vernetzt, glaube ich.
Ja. Du arbeitest jetzt schon sehr lange mit Mike zusammen, seit 5,5 Jahren in der Kombination Trainer-Co-Trainer. Siehst du eine Gefahr, dass du auch schon sehr stark auf Mike und seine Ideen gepolt bist?
Ja, das Ding ist natürlich, wir haben zusammen lange Zeit, 4 Jahre in Norton zusammengespielt. Und da hätten wir ja, da sind wir auch mit skandinavischer Handball groß geworden sozusagen. Von daher denken wir auch manchmal schon das Gleiche. Und das ist vielleicht nicht immer gut. Vielleicht ist es auch gut, dass wenn jemand anders sagt, von der, pass auf, vielleicht müsse ja ein, ja, keine Ahnung, ich sag mal was, in Angriff etwas anderes lösen zum Beispiel. Aber wir haben jetzt natürlich auch die Spiele, womit wir das spielen können. Also von daher, ja, ist es schon so, dass wir das gleiche Ding, aber ich habe keine Angst oder ich sehe das nicht als Problem, dass wir das gleiche Ding über Handball, ganz im Gegenteil. Ich denke, wir können uns beide sehr gut unterstützen, die Mannschaft und den Verein nochmal einen Schritt nach vorne zu bringen vielleicht.
Wie oft siehst du Dinge anders als er?
Also ich sage ihm nicht immer alles, muss ich sagen, weil wir haben eine Idee und einen Plan und es ist auch nicht gut, dann irgendwie nochmal so für Unsicherheit zu sorgen. Aber wenn ich wirklich von etwas anderes überzeugt bin, dann sage ich ihm das auch. Absolut. Und dann nimmt er das auch immer sehr seriös und ändert sich das auch manchmal. Aber wir sind uns echt schon oft ähnlich, also das gleiche Gedanken über Handball.
Okay, also wenn du jetzt SG-Trainer wärst, würden wir keinen anderen Handball sehen von der SG.
Das weiß man nie. Ich habe schon ein paar andere Gedanken, natürlich. Aber das wird man dann sehen, wenn es soweit ist.
Ja, wir behalten das natürlich auch ganz, ganz fokussiert im Blick, was in deiner Zukunft passiert. Jetzt ist erstmal die Zukunft geklärt. Das ist natürlich auch gut so. Wir wollen mal ein bisschen darüber sprechen, wie du überhaupt an diesen Punkt hier heute gekommen bist. Ich glaube, niederländischer Männerhandball war in deiner Kindheit jetzt nicht so das Ding. Erzähl doch mal, wie bist du überhaupt zum Handball gekommen? Oder warum hast du mit Handball angefangen?
Na, tatsächlich haben meine Eltern Handball gespielt, komischerweise. Weil, wie du auch gerade gesagt hast, Handball ist nicht ein Nummer 1 oder ein großer Sport in den Niederlanden. Aber ich war dann dementsprechend jedes Wochenende mit in die Halle und bin dann auch irgendwann selber angefangen, Handball zu spielen. Und ja, bis jetzt dran geblieben auch.
Wie waren da so die Bedingungen, als du angefangen hast?
Die Bedingungen?
Also es ist ja also so, wenn das nicht der Sport Nummer 1 ist, muss man natürlich auch mal sehen, sind genug Kinder da, dass du immer eine gute Mannschaft hattest.
Ja, also ich habe
das Training.
Ja, das waren aber immer viele Kinder im Handballtraining. Ja, und dann habe ich auch für mich selber entschieden, also den Weg gegangen, dass ich unbedingt Profi-Handballer werden möchte und auch viel daran selber investiert und dann auch vom Verein gewechselt, weil der Verein, wo ich dann früher also als Kind gespielt habe, war nicht so professionell aufgestellt sozusagen. Und bin dann vom Verein gewechselt, auch ziemlich früh aus dem Haus ausgezogen bei meinen Eltern. Ich war 15 Jahre und dann bin ich weggezogen von meinen Eltern, nicht so ganz weit weg, war zwar 60 oder 70 Kilometer und dann ja täglich zweimal pro Tag trainiert, weil da gab es dann einen Verein, die das für Jugendspieler angeboten hat und dementsprechend könnte ich den Weg auch gehen.
Bei welchem Verein hast du angefangen?
Das heißt DOS, also DOS, ein ganz kleinen Verein, also wirklich so ein Dorfsverein und es hat aber immer ganz viel Spaß gemacht, absolut. Und da war ich lange und dann bin ich zu den anderen Vereinen gewechselt, die tatsächlich auch mehr trainiert haben.
Ja. Aber das war dann in deinem Heimatdorf,
ja,
am
genau.
Anfang.
Ja.
Und der nächste Verein, wie hieß der?
Die hieß ANO aus Emmen.
Und wie hast du da denn gelebt? Bist du denn in so eine Art Sportinternat gezogen?
Nein,
oder
das
wie
nicht. Ich habe erst mal ein Jahr bei der Präsident gewohnt, weil ich, wie gesagt, ich war erst noch mal 15 Jahre und er hat ein Riesenhaus gehabt. Ich habe für mich den oberen Etage für mich alleine gehabt, weil es war natürlich für meine Eltern auch sehr wichtig, dass ich meine Schule so Ende gemacht habe, meine Ausbildung. Und bin dann, wo ich 16 geworden bin, mit zwei anderen Spielern in einem WG gewohnt, was natürlich auch für schöne Momente gesorgt hat. Ja, und dann auch meinen eigenen Weg schon ziemlich früh gegangen bin und wo ich 20 bin, HSG Nord einen Transfer gemacht habe.
War das damals ein häufig gewählter Weg von jungen Handballern, dass die schon von zu Hause ausgezogen sind? Oder war das schon eher ungewöhnlich, dass du das gemacht hast?
Na, das war eher schon ein bisschen ungewöhnlich. Tatsächlich, den Verein, also ANO aus Emmen, ist das erste Verein den Weg gegangen, um der Jungspieler viele Trainingsstunden anzubieten. Und daraufhin sind aber schon einige Spieler von außerhalb dahin gezogen, weil die das unbedingt auch wollen. Und das war der erste Verein, der das gemacht hat. Und ich bin auch sehr dankbar darüber und gehe da auch mal gerne zurück, um ein Spiel zu gucken oder Training zu gucken.
Aber du musst trotzdem noch mal erklären, warum du diesen Schritt gemacht hast. Weil wir haben ja schon gesagt, also Handball war ja gar nicht der große Sport. Und ich weiß jetzt auch nicht, welche Perspektive du da gesehen hast. Es wird jetzt kein Weltruhm gewesen sein.
Nein, nein, aber ich habe mir tatsächlich einige Spiele aus der Bundesliga angeguckt. Im Fernsehen lief das immer. Wir haben natürlich auch oft NDR geguckt oder ARD. Und da liefen viele, viele Spiele live. Und wenn man das dann als Jungspieler so sieht, voller Halle und schönes Handball und dann nur die Weltstars, die in der Bundesliga spielen. Und dann war das für mich schon echt recht schnell klar, dass ich das auch unbedingt wollte.
Okay, also das heißt, du sagst ja auch, 15 ist auch relativ früh, also mit der Klarheit, finde ich. Wann hast du das für dich erkannt? Was glaubst du rückblickend, wie alt warst du da?
Ja, ich denke so 12 oder 13, wo jetzt im Moment viele Kinder natürlich den Traum haben, Profifußballer zu werden, war es für mich so echt schnell klar, Profi-Handballer zu werden.
Ja. Warst du von Anfang an nur beim Handball oder hast du auch mal Fußball,
Leichtathletik? Tatsächlich nur Handball.
Okay.
Ja, ich war immer nur im Handball unterwegs.
Ja. Wie war das für deine Eltern, als du ausgezogen bist von zu Hause?
Meine Mutter fand das nicht so ganz cool. das hat ihr schon ein bisschen, ja, wehgetan nicht, aber ich glaube, für jede Mutter ist das nicht so schön, wenn ihr Kind aussieht, so früh schon. Aber wie gesagt, ich war nicht so weit weg. Sie waren jedes Spiel, Heimspiel da und auch oft nachgereist, um Auswärtsspielen. Ab und zu bin ich mal nochmal zurückgefahren und um von Mamas Küche zu genießen. Und da gab es schon ein bisschen Kompromisse natürlich, die wir dann eingegangen sind.
Wir hatten eben schon angefangen, eine Nachricht von Mike zu hören. Und die werden wir uns jetzt mal weiter anhören. Er spricht nämlich darüber, wie ihr euch kennengelernt habt und wie du dann natürlich auch den Weg zur HSG Nordhorn gefunden hast. Du hast es eben gesagt, von M ging es für dich dann irgendwann nach Nordhorn. Ja. Ist ja bis heute ein Verein, der eine große Nähe zum niederländischen Handball hat.
2004 haben wir mit Nordhorn früher immer Trainingsspiele gemacht in der nationalmannschaftsfreien Zeit und sind nach Emmen gefahren. Und er hat gespielt für ANO Emmen in Holland. Und wir sind immer über die Grenze gefahren und haben Trainingsspiele gegen die gemacht. Und da ist uns ein junger Mann aufgefallen, der sehr, sehr groß war. Also ich meine nicht nur groß von Größe, sondern auch von sonst sehr groß. Also nicht sehr, sehr groß, aber groß. Und er hatte sehr viel Talent. Er konnte werfen, er hat das Spiel ein bisschen verstanden und wir hatten ein paar Verletzungssorgen. Und dann haben wir den Exportschlager aus Holland dann mit über die Grenze genommen und haben ihn mit zu uns genommen. Und wir hatten damals eine Mannschaft mit wahnsinnig vielen Skandinaviern, die eine hohe Trainingsintensität liebten, die eine hohe Trainingsmentalität hatten, die gerne trainiert hat, die viel trainiert hat, die alle jung und wild waren. Und und Marc, ich möchte es jetzt mal vorsichtig ausdrücken und ich hoffe, Marc ist nicht sauer, aber ich sag mal so, Marc kam aus Holland und das war so diese kleine Gemütlichkeit da und das war alles nicht so professionell und er hat vielleicht auch die eine oder andere Patate Spezial und die eine Frikandel ein bisschen zu viel gegessen und ich hatte ein bisschen Probleme mit seiner Beinarbeit und mit seinem Spielverständnis. Und hatte dann vielleicht auch nicht die richtige Art und Weise, ihm das zu erklären. So. Aber das kann Marc vielleicht euch besser erklären, dass das am Anfang vielleicht ein bisschen schwieriger war mit uns beiden. Aber mittlerweile ist es dann auch umso besser. Also, ihr zwei, ich wünsche euch viel Spaß. Habt es gut.
Vielen, vielen Dank an Mike. Und ich kann mich jetzt eigentlich zurücklehnen. Ich freue mich auf ganz viele Aspekte aus dieser Nachricht, auf die du jetzt hoffentlich eingehen wirst. Da steckt ja ganz viel drin. Also Feuer frei, Marc.
Ja, warte, ich nehme jetzt mal einen Schluck Wasser.
Ja, genau. Hol tief Luft und ich lehne mich zurück.
Nein, er hat tatsächlich recht. Wie ich schon gesagt habe, ich habe gedacht, dass wir in Holland schon viel trainieren, ja, mit den ganzen Trainingsstunden. Aber habe dann einen schönen Transfer gemacht nach Nordhorn. Kam dann, wie Mike auch gesagt hatte, in eine Truppe, die wirklich verrückt war vom Training. War schwedische Spieler, norwegische Spieler. Und habe dann gemerkt, das ist schon was anderes, als was wir in Holland machen. Ich habe vielleicht ein paar Kilo zu viel gehabt. Und das habe ich dann auch ständig von Mike ja, zu hören bekommen, indem er gesagt hat, oder nicht gesagt hat, geschrien hat in der Halle vor aller Spieler von, ey, Bird, beweg mal deinen fetten Pizza-Arsch und bist so langsam, beweg mal deine Beine. Und ja, damit bin ich nicht immer gut klargekommen, muss ich sagen. Ich bin aber auch froh, dass er, was das angeht, dass er sich entwickelt hat, dass er das nicht mehr zum Spieler sagt. Nein, aber es hat sehr viel Spaß gemacht, in dieser Truppe Handball zu spielen. Natürlich, das war für mich der nächste Schritt ins Profibereich. Profitiere jetzt immer noch davon, glaube ich. Wie Mike auch sagt, es gab viele skandinavische Spieler. Wir sind hier mit Flensburg, ist ja kein Geheimnis, dass wir gerne mit skandinavischen Spielern arbeiten, weil ja, die wollen einfach trainieren, die haben Bock drauf, haben Einstellungen. Ja, jetzt nichts gegen die deutschen Spieler, also überhaupt nicht natürlich. Aber das prägt schon unser Spiel hier und unsere Art und Weise von Spielen. Und das passt einfach viel zum Skandinavien.
Man darf nicht unterschätzen, Nordhorn hatte damals eine großartige Mannschaft.
Seitdem ich gekommen bin, hast du recht.
Genau. Nee, also wirklich ganz tolle Handballer. Ne? Zu der Zeit haben sich in Nordhorn im Prinzip die Klinke in die Hand gegeben. Weißt du, wie viele Niederländer vor dir in der Bundesliga waren?
Weißt du es?
Nein.
Okay, ich dachte, wenn ich als Antwort gebe.
Aber in dem Moment, wo ich gefragt habe, ich gesagt, eigentlich müsste ich es jetzt wissen.
Marc Schmetz war lange in Tusum Essen unterwegs. Und ich glaube, Marco Beers in Gummersbach. Also da haben wir schon mal zwei. Und vor mir war, glaube ich, Fabian von Olfen auch in der Bundesliga. Also vielleicht dann drei Spieler vor mir, drei, vier. Robert Neidam war auch in der Bundesliga tätig.
Okay. Aber auf jeden Fall nicht total viele.
Nein.
War das damals, wenn du zurückdenkst, war das eine Nachricht in den Niederlanden, dass du in die Bundesliga gehst, zu einem namhaften Verein wie der HSG Nordhorn?
Ja, schon. Das war schon etwas Größeres. Ich spreche natürlich nicht gerne von mich selber, wie schön das war und wie viele Berichte es gab. Aber das war in dem Moment schon was Einzigartiges. Im Moment sind natürlich viele niederländische Spieler unterwegs in der Bundesliga, was auch super ist. Aber an der Zeit, 2004, war das schon nicht normal eigentlich.
Mhm. Und Niederländer sind ein bisschen gemütlicher?
Ja, ich glaube, jeder hat es gemütlich. Ich glaube, Mike meinte damit von Trainingsarbeit oder Fleißigkeit, weil, ja, wie gesagt, ich habe schon gedacht, ich bin gut dabei, ich trainiere viel und gerne, aber das in Nordhorn war nochmal ein anderer Level und ich brauchte halt jemand, der mich nach vorne gepusht hat und da war Mike, die Aufgabe hat er sehr seriös genommen.
Heute seid ihr ja Freunde, sehr, sehr gute Freunde. Wie würdest du euer Verhältnis denn damals beschreiben? War das denn freundschaftlich oder hat es schon auch geknallt zwischen euch?
Damals war es mit Sicherheit noch nicht so freundschaftlich, wie es jetzt ist. Natürlich, ich war neu in Deutschland, neu in der Bundesliga, neu überhaupt zu einem ausländischen Verein und dementsprechend auch viel Respekt gehabt und viel Demut natürlich. Und ich habe dann auch teilweise natürlich sehr ruhig war ich und ich war erst 20 und dementsprechend auch nicht so viel zurückgesagt zu Mike zum Beispiel und habe mir das einfach so zur Kenntnis genommen und das war für mich eher nochmal ein Reiz, ein Schippe draufzulegen, nochmal härter zu arbeiten und das hat mir mit Sicherheit nach vorne gepusht, auf jeden Fall.
Und du bist dann ja auch deinen Weg gegangen in der Bundesliga, warst in Gummersbach, unter anderem in Berlin, bist ja auch dann später auch als Spieler nochmal kurz bei der SG gewesen. Würdest du dich schon ein Stück weit, wenn du den heutigen Erfolg der niederländischen Nationalmannschaft anguckst, auch ein bisschen daran beteiligt sehen, in deiner Rolle als Vorreiter, in Anführungsstrichen?
Schwer zu sagen, finde ich. Vorreiter, also ich hoffe schon, dass das damals in 2004 war schon so ein Zeichen an viele Handballer, die Traum gehabt haben, dass es möglich ist, als niederländischer Handballspieler den Schritt ins Ausland zu machen. Und ich glaube schon, dass das ein Reiz war oder ein Zeichen für andere Handballspieler in Holland war, um zu sehen von, hey, das ist möglich. Also man muss nur schon viel dafür tun und investieren. Und ich glaube, da war ich vielleicht schon ein für viele Handballspieler ein Zeichen, um das, ja, wie soll ich das sagen, wie soll ich das erklären, ein Vorbild vielleicht für anderen, diesen Weg auch zu gehen.
Mhm. Also, dass man das schaffen kann.
Ja, genau.
Dass man vielleicht gar nicht so viel Respekt davor haben muss, wie man ja nun mal hat,
ja,
wenn es
darum, ja, geht. Ja, in Holland war es dann auch so, also jetzt immer noch, es ist immer noch ein kleiner Sport, Handball in den Niederlanden. Es kommt nicht täglich ins Fernsehen oder ins Wochenende, auch nicht. Die Spiele werden nicht live übertragen. Und aber damals war es schon ein kleiner Schritt nach vorne sozusagen.
Generell kann man aber ja auch sagen, wenn man ein erfolgreicher Handballer sein will, dann kann man auch nicht in den Niederlanden bleiben, oder? Also es gibt natürlich jetzt in der Nationalmannschaft Beispiele, aber...
Nein, überhaupt nicht. Also wenn man kann auch nicht davon leben, zum Beispiel. Es ist kein professioneller Sportart in Holland. Also wir haben jetzt eine Liga zusammen mit Belgien, das heißt Benelux. Das ist okay. Man kann das, denke ich, vergleichen mit Top dritte Liga. Das sagt schon einiges, glaube ich, weil das Niveau ist natürlich dann nicht so hoch. Und ja, es wäre schön, auch für die Nationalmannschaft, dass es noch viele Spieler ins Ausland schaffen, damit die Nationalmannschaft davon profitiert.
Mhm. Wo liegt denn der Ursprung aus deiner Sicht? Irgendwann gab es anscheinend eine Art Wendepunkt im niederländischen Männerhandball. Also auf einmal durch die EM-Erweiterung 2020 war ja auch die Niederlande dann dabei und hat direkt gut gespielt. Da waren auf einmal dann Leute wie Luke Steins. Gibt es da so einen Zeitpunkt, den du identifizieren kannst, wann sich da was geändert hat?
Naja, du sagst ja schon selber, das EM hat schon dafür gesorgt, dass es jetzt so ein bisschen vorangetrieben wird in Holland. Ich war jetzt selber im Januar unterwegs als TV-Experte mit Live-Übertragung von Studio heraus und das ist für holländische Begriffe schon etwas. Sind jetzt auch im Moment viele Spieler, die ins Ausland spielen und davon ist die Nationalmannschaft natürlich auch abhängig, wie die Spieler in deren Verein sich entwickeln und davon profitiert die Nationalmannschaft. Und wir haben immerhin noch 4, 5 Spieler, die in Holland spielen und es wäre wirklich gut für die Nationalmannschaft, dass sie auch diesen Schritt machen können, aber bis dahin ist noch ein langer Weg zu gehen.
Ich sage jetzt ihr, also der niederländische Handball, die Männernationalmannschaft ist natürlich auch sehr abhängig von der ersten Rückraumreihe, das kann man nicht anders sagen, mit Danny Bayerns, mit Luke Steins und mit Kai Smietz. Kommt da auch was nach oder ist das jetzt erstmal so dieser Stamm, der jetzt auch die nächsten Jahre, solange sie alle gesund sind, auch das machen muss, das richten muss?
Na, wir sind echt viel abhängig von Luke Steins, wenn er wegfällt, weil er schon der Mann mit der großen Ideen ist für das Angriffsspiel. Wenn er wegfällt, haben wir wirklich ein Problem. Alles, was danach kommt, hat nicht das Niveau, was er hat. Ich finde, er ist auch für holländische Begriffe so einzigartig, weil er spielt in Paris, hat eine große Rolle, bekommt viel Vertrauen von den Trainern, da spielt jedes Wochenende Champions League und ist wirklich ein großer Spieler, obwohl er von Länge her natürlich nicht so groß ist, aber alles, was danach kommt, ja, hat halt nicht sein Niveau. Auf halb rechts haben wir Kai Schmitz, natürlich ein Spieler, der jetzt auch im Moment überragend spielt, mit Nils Verstein und Tom Jansen, der in Gummischbach spielt, haben wir auch zwei Spieler, die täglich in die Bundesliga unterwegs sind. Und mit Dani haben wir natürlich gestern gesehen, in Hamburg auch Fortschritte macht. Und wir müssen dafür sorgen, dass wir auch eine zweite / dritte Reihe haben, die ja immer wieder ein bisschen näher an die erste Reihe kommt. Aber wie gesagt, das ist ein langer Weg und die Spieler sind dafür selber verantwortlich, sich selber so weiterentwickeln in den Vereinen, wo die jetzt sind. Und wenn die sich nicht in den Vereinen weiterentwickeln können, müssen die vielleicht vom Verein wechseln, sodass sie doch den nächsten Schritt machen können.
Klopfst du dir manchmal auf die Schulter, was Danny Bayerns angeht?
Wie meinst du?
Also du warst ja schon sehr daran beteiligt, dass er nach Flensburg gekommen ist und im Prinzip hier ist ja sein Weg so richtig gestartet.
Ja, wir haben nach dem Spiel gestern noch mal ein bisschen drüber gesprochen und er ist immerhin noch sehr dankbar, dass ich ihm damals angerufen habe und ihm ja erst mal überreden könnte, für unsere Jungs zu spielen und ist dann so ein bisschen ran an die erste Mannschaft gekommen, mit uns mittrainiert und dann auch einen Vertrag bei uns gekriegt und hat sich mittlerweile in Hamburg echt gut entwickelt und zu einem sehr guten Bundesligaspieler. Und ja, wie gesagt, man muss halt manchmal in seiner eigenen Karriere Glück haben. Mike hat jetzt auch in seinem Bericht gesagt, dass in Nordern gab es ein paar Verletzte, die brauchen ein Halbrechte und sind dann zu mir gekommen. Und diesen Glück muss man manchmal haben. Und er hat dann eben das Glück gehabt, dass ich ihm ja, entdeckt will ich nicht sagen, zwei, drei Spiele gesehen habe und ihm halt interessant fand und ihn mal angesprochen habe, ob er es vielleicht eine gute Idee fand, um in die Akademie zu kommen.
Guckst du jetzt auch nach Holland mit einer, natürlich guckst du nach Holland, aber mit einer SG-Brille? Sprich, dass du guckst, ist da jemand, wo das vielleicht nochmal irgendwie ähnlich funktionieren könnte?
Ja, es ist schwierig, weil natürlich wollen wir als erste Mannschaft auch davon profitieren. Aber ja, wir müssen dann auch Spiele holen, die wir dann hier auch entwickeln müssen. Und dafür haben wir die Zeit nicht. Also wir brauchen Spiele, die schon quasi fertig sind. Also nicht komplett fertig, aber die schon ein hohes Niveau haben. Und mit Dani haben wir auch, glaube ich, echt einfach das Glück gehabt, weil er wollte auch unbedingt, hat so einen großen Wille gehabt und er wollte unbedingt, ist bereit, viel zu trainieren. Nochmal, ja, wenn er 2 Stunden trainiert hat in die Halle, ist er nochmal für sich trainiert in Kraftraum, Pläne geholt bei Michael Döring. Und so viele Spieler, die so viel Fleiß haben, gibt es leider auch nicht in Holland, weil wie gesagt, also es ist nicht Sport Nummer 1 in Holland und das heißt es eher von, ja, sieh zu, dass du eine Ausbildung machst, dass du einen Job hast und alles andere sehen wir mal danach. Aber klar, gucke ich gerne interessante Spieler, holländische Spieler an und beobachte die und dann frage ich für mich, wäre das eine Option für uns oder auch für den Spieler selber, sich bei uns weiterentwickeln zu können, absolut.
Wohin geht die Reise aus deiner Sicht im niederländischen Handball?
Ja, es ist schwierig, was niederländische Handball angeht oder Nationalmannschaft, wenn wir jetzt eine Nationalmannschaft mal nehmen, die haben sich jetzt auch die letzten 2-3 Jahre gut entwickelt, aber daran sind natürlich auch Dani, Luke Steins und Kai Schmitz verantwortlich, indem die jetzt von Vereinen gewechselt sind. Dani in Hamburg, Luke Steins große Spieler mit viel Verantwortung in Paris und Kai jetzt auch natürlich in Magdeburg und davon profitiert die niederländische Handball. Aber im Männerbereich ist es schon so, dass es viele gute Nationalmannschaften gibt. Also man hat schon so einen Top 5 sozusagen. Und alles, was danach kommt, spielt auch echt wirklich einen guten Handball. Also es ist verdammt schwer, mal sich fest in den Top 8 zu kommen zum Beispiel. Man muss natürlich auch auf dem Turnier Glück haben. Alle müssen fit bleiben. Manchmal hat man ein besseres Tagesform als die anderen. Also man ist von vieles abhängig. Aber so wie sie jetzt ist, die Entwicklung bei niederländischem Handball, bin ich sehr positiv gestimmt. Und ich hoffe, es gibt auch einen Plan für danach, wenn zum Beispiel ein Luke Steins mal sagt, von ja, ich lasse mal ein Quali-Spiel aus. Und damit dann auch ein nächster Spieler einen nächsten Schritt machen kann.
Vielleicht sogar irgendwann mit dir, Marc, als Trainer, wer weiß.
Wer weiß.
Nochmal zurück zu dir und zu deiner Bundesliga-Karriere, die du dann genommen hast, nachdem du in Nordhorn gestartet hast. Bist du, wenn du zurückschaust, bist du zufrieden damit, wie es gelaufen ist?
Ja, man weiß nie, also wie es anders geworden ist. Also ja, es ist schwer zu sagen, finde ich. Ich bin klar ganz zufrieden und sehr dankbar, dass ich die Möglichkeit gehabt habe, erstmal in Nordhorn und dann in Berlin zu spielen, wo wir 6 Jahre gewohnt haben und eine tolle Zeit gehabt haben. Und jede Reise hat seine eigene Geschichte sozusagen. In Gummersbach war das wieder ein bisschen anders und in diesem halben Jahr hier in Flensburg wieder komplett was anderes. Also ich bin schon froh und sehr dankbar, wie sie jetzt gegangen ist. Und ich war ehrlich gesagt kein Top-Top-Spieler. Ich war ein ja, normaler Bundesligaspieler sozusagen. Ich wäre gerne ein größeren Spieler, aber ich glaube schon, dass ich alles aus mich selber gemacht habe, was drin steckt, das schon.
Würdest du heute an dem einen oder anderen Punkt anders abbiegen?
Ja, ich war auch ganz kurz in Kielce, einen Vertrag dort unterschrieben. Aber das weiß man dann auch immer erst nachher natürlich. Aber wenn ich gewusst hätte, wie das dort gegangen wäre, hätte ich das nie gemacht. Aber wie gesagt, am Ende ist man immer schlauer. Aus Fehlern lernt man. Und ja, das bringt mir nur vielleicht was für Zukunft, um bessere Entscheidungen zu treffen.
Ja, also in Kielce war schon damals Chaos hier und da.
Ja, schon. Ja, das war sehr speziell.
Ja. Marc, ich habe noch ein paar Fanfragen für dich. Wir kommen langsam Richtung Ende. Die erste kommt wieder von einem deiner Weggefährten.
Ach.
Ja, du kommst mir nicht davon heute.
Bin mal gespannt.
Hi Marc, ich habe eine kleine Frage. Ich beobachte ja immer beim Spiel, dass du in die Kabine liegst und Übungen für deinen Rücken auf so einen Roller machst. Warum machst du das übrigens?
Oh, Lars, ey. Oh, ist ein Wahnsinn. Das kann ich nicht ernst nehmen. Aber ich, wenn die Jungs sich warm laufen in der Halle und wir in der Kabine noch einige Sachen durchsprechen, darf Lars auch manchmal dabei sein mit seinem Input. Aber dann nehme ich mich auf ein Black Roll und dann rolle ich mich kurz meinen Rücken, weil ja, die ist manchmal ein bisschen steif und dann wird das wieder ein bisschen locker. Vielleicht ist das jetzt eher so eine Kopfsache, das eben so vor dem Spiel zu machen. Ja, aber Lars, jetzt hast du deine Antwort und weißt du Bescheid.
Er hat aber auch noch eine Erklärung dafür.
Aber ich glaube, ich weiß auch schon, warum natürlich, weil du bist ja schon 40 Jahre alt geworden. Das sieht man ja auch. So, deswegen musst du natürlich diese Übung machen. Also das ist ja auch klar.
Okay.
Das, jetzt wissen die Leute auch, was für ein Humor wir haben in der Staff. Und ja, Lars ist selber ja letzten Sommer 50 geworden. Und er mag das gerne andere Leute erzählen, wie alt die sind. Aber dann erinnere ich ihm gerne dran, wie alt er eigentlich ist und auch tatsächlich aussieht.
So, jetzt ist der Ton gesetzt.
Ja, genau.
Dann machen wir weiter mit JPHSV. Übrigens, danke natürlich wieder an alle, die eine Frage bei Instagram geschickt haben. Ich finde das immer sehr schön, weil das meistens Fragen sind, die mir selber nicht so auf Anhieb in den Kopf kommen. Diese hier wäre mir vielleicht auch eingefallen, aber das ist eine sehr interessante Frage. Marc, hattest du großen Einfluss auf den Transfer von Kai, ich sage jetzt Kai Schmitz, aber ich habe schon bei dir rausgehört, der heißt eigentlich Kai Schmitz.
Ja, richtig, Kai Schmitz, ja. Aber glaube eher in Deutschland wird das ja Schmitz genannt. Ne? Aber mein Nachname wird ja teilweise auch ein bisschen falsch ausgesprochen, aber damit kann ich leben, das ist kein Problem.
Wie wäre es richtig?
Bild.
Ja.
Anstatt Bult.
Ja.
Das ist schon ein bisschen Unterschied.
Ja.
Nein, wir haben Kai tatsächlich ja, lange beobachtet und wo wir uns immer mehr also sicherer geworden sind, dass wir ihn unbedingt nach Flensburg holen möchten, hat Mike mir gesagt, ja, dann sprech mal erstmal mit ihm im ersten Gespräch, auch mit seinem Berater, der ich übrigens auch gut kenne. Und dementsprechend war schon eine Verbindung da sozusagen. Da habe ich ja die ersten Gespräche geführt mit Kai und mit seinem Berater und daraufhin haben wir ein Online-Meeting gehabt mit Kai, mit seinem Berater und mit Mike und mir. Und in dem Gespräch hat Kai viele Fragen gestellt und wir ihm auch erzählt, was wir mit ihm vorgehabt haben, aber vorhaben natürlich. Und ja, dann ging das recht schnell. Und ja, um nochmal auf die Frage zu kommen, ja, das habe ich tatsächlich gehabt.
Ja, welche oder beziehungsweise erklär doch den SG-Fans nochmal. Es ist ja so, als der Transfer bekannt wurde, war schon klar, das ist echt ein guter Mann. Aber der lief zu der Zeit ja immer noch so ein bisschen unterm Radar. Aber jetzt seit in Magdeburg, wo er ja herkommt, Oma Magnusson verletzt ist, staunt man ja in jedem Spiel neu über Kai. Und er hatte das natürlich vorher in der Nationalmannschaft schon gezeigt.
Ja, nicht alleine dort, aber auch in die dänische Liga. In Holstebro, ja, wo er viel gespielt hat, jetzt quasi wie in Magdeburg, also 60 Minuten und da ist er uns schon aufgefallen und ja, mit seinen Spieler dort, hat er ja einen Transfer nach Magdeburg verdient auch. Und jetzt zeigt er auch, dass er es kann und dass er es schafft. Und er passt auch so gut zu unserem Spiel. Er ist ein überragender 1-1-Spieler, schneller Spieler, dynamischer Spieler. Und ich bin davon sicher, dass er uns in Zukunft für viel Freude sorgen kann.
Ja, Mike hat auch schon mal gesagt, ihr hattet ihn auch damals schon im Auge, als er in Dänemark war.
Ja.
Und wir sehen, er kann auch ganz gut Abwehr spielen.
Ja, aber er muss noch, was das angeht, noch ein bisschen lernen, glaube ich. Er ist ja natürlich nicht so groß. Wir verlieren da mit Magnus Röth natürlich einen großen, langen Spieler, starken Spieler, der auch alleine mal mit einem Kreisläufer kämpfen kann. Mit ihm müssen wir vielleicht ein bisschen anders decken, aber wir haben unseren Plan und das haben wir ihm auch mitgeteilt und das wird schon.
Habt ihr ihm gesagt, dass er hier gesetzt ist im rechten Rückraum?
nein, also diesen Versprechen tun wir kein Spieler, glaube ich. Aber er wird mit Sicherheit viele Spielanteile bekommen.
Ja, also ein Spieler, auf den sich alle freuen können, kommt im Sommer, wie gesagt, vom SC Magdeburg für Magnus Röth, der ja leider die SG verlässt, der auch im Moment eine unfassbar große Rolle spielt bei euch und auch gut spielt.
Ja, absolut. Also Mange ist ein super Spieler. Ich mag ihn auch als Typ. Als Mensch ist er auch, hat er sich auch entwickelt, weil wir haben letztens mal in der Kabine, glaube ich, mal Spaß gemacht, weil er ist zu uns gekommen als kleiner Junge und ist jetzt so ein richtiger Kerl sozusagen. Und hat in der Abwehr eine Riesenqualität, ist unglaublich stark und ja, hat eine große Rolle bei uns und auch im Angriff. Aber ja, leider ist es so wie im Sport, so ist das Geschäft. Er wird uns verlassen und ich glaube, wir haben mit Kai auch einen ganz guten Ersatz gefunden.
Die nächste Frage kommt von Knut Kleinsorge. Frikandel oder Fischbrötchen?
ja, da ich schon seit 2004 nicht mehr so oft in Holland bin. Und wenn ich mal in Holland bin, esse ich tatsächlich immer gerne ein Frikandel. Ja. Aber hier in Flensburg gibt es auch tatsächlich ganz leckere Fischbrötchen, die ich gerne esse.
Was ist denn das überhaupt?
Ich glaube, das gibt's ja. So Frikandel ist ja in Deutschland wie ein, ja, in Deutschland habt ihr Boulette, ne? Nennt ihr auch Frikandel. Aber in Holland ist das ein bisschen anderes. Kann man vergleichen mit einem Bratwurst. Ist aber total was anderes. Da musst du nur erleben. Also ich kann dir sagen, wie es ist, wie das schmeckt, aber musst es mal selber erleben. Also wenn jemand mal in Holland ist, dann geh so ein Snackbar, heißt das, und bestell mal ein Frikandel.
Okay. Oder ein, was hat Mike noch gesagt? Patat-Spezial?
Ein Patat-Spezial, ja. Das ist ein Pommes mit Mayo, Ketchup und Zwiebeln obendrauf.
Okay, auch lecker.
Genau.
Auch lecker. Also ab nach Holland.
Genau.
Sayen de Vries fragt, gibt es ein oder was war das schönste Match, das du als aktiver Handballer erlebt hast?
Oh, gute Frage, ist schon wieder lange her natürlich. Ja, wir waren mit Berlin, haben wir 2 Jahre hintereinander in Champions League gespielt. In unserem ersten Champions League-Jahr gab es in Viertelfinale, ich weiß aber nicht mehr gegen wen, ich glaube, das war tatsächlich mit Fedi aus Moskau, das Entscheidungsspiel ums Final Four. Und da gab es am Ende 2 wichtige 7 Meter, die ich gemacht habe und dementsprechend so dafür gesorgt habe, dass wir ins Final Four kommen. Und das war natürlich für mich ein besonderes Erlebnis.
Und da habt ihr euch auch gut geschlagen, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, wir haben leider im Halbfinale mit 1 Tor gegen Kiel verloren, die dann im Final gegen Atletico Madrid damals, also es war natürlich Ciudad Real, aber durch den Insolvenz Atletico gewonnen ist, dementsprechend der Champions League gewonnen. Ja.
Oberschwester Lana, wie oft musst du Mike auf der Bank bremsen, wenn er mal wieder on fire ist?
Ja, gute Frage. Ich glaube, da wechseln wir uns schon gut ab, weil gestern bin ich ein bisschen ausgerastet, wo Magnus Röth gefoult worden ist von einem Hamburger Spieler. Da hat dann Mike mich zurückgezogen und manchmal rastet er aus. Also rastet nicht aus, aber wir lassen manchmal unsere Emotionen auch sprechen. Dann ziehe ich ihn mal ein bisschen zurück. Also da haben wir auch eine ganz gute Wechselwirkung miteinander. Und naja, wir sind auch Handballspieler gewesen, wissen auch genau, wie das ist natürlich, wenn es halt ein blöder Foul gibt oder auch mal eine Fehlentscheidung, dann sind wir auch ganz emotional da und ja, bringen uns dann selber auch wieder schnell wieder zurück ins Normale.
Wer ist für mehr gelbe Karten verantwortlich?
Ja, es ist natürlich so, wenn Mike meckert und dafür bestraft wird, bekomme ich teilweise die gelbe Karte, weil ich das Schild mit der A umhabe. Der wird dann als Erster bestraft. Also das heißt nicht immer, dass ich schuld bin.
Aber du führst vielleicht ja deine eigene Statistik.
Nein, genau. Nein, aber das mache ich nicht.
Guldklump fragt, wir haben da auch schon drüber gesprochen, wie bereitest du dich vor auf ein Spiel? Also wir wissen natürlich, du guckst ganz viel Video, du bereitest da ganz viel vor, aber vielleicht nochmal so deine ganz persönliche Vorbereitung, außer dass du auf der Black Roll dann unterwegs bist in der Kabine.
Ja, also wir haben ja natürlich unsere feste Abläufe, ob das jetzt Abschlusstraining ist, Abschlussvideo, Besprechung. Aber es gibt noch mal einen kurzen Moment, in dem ich von zu Hause aus in die Halle fahre und dann ja fast immer die gleichen Playlists anhöre. Und ich glaube, das ist für mich so ein Ding, für mich noch mal so ein bisschen auf ins Spiel zu fokussieren, noch mal ein bisschen mehr.
Verrätst du uns, welche Lieder da für dich wichtig sind?
Na, Holland ist nicht nur bekannt um seinen Frikandellen, aber auch um seine gute DJs. Und da gibt es ein paar gute Songs von denen.
Sag mal ein, zwei konkrete.
Na, also wie die Lieder genau heißen, weiß ich auch nicht. Aber das sind die DJs, also Chesto zum Beispiel. Martin Garrix ist, finde ich, ein guter DJ. Und von denen höre ich gerne mal Lieder an.
Okay, aber dann können wir ja schon die Richtung der Musik erahnen.
Ja.
Kein deutscher Schlager.
Nein, definitiv nicht.
Lorenz Hirsch 9, was war bis jetzt dein bester Moment mit der SG?
Das war mit Sicherheit die 2 Meisterschaftstitel. Die beide waren von sich jeder unterschiedlich. In den ersten Jahr hatten ja, viele nicht mehr damit gerechnet, glaube ich. Und im zweiten Jahr haben wir die Liga einfach dominiert. Und das war unglaublich geil. Das war überragend, wo wir bis zum Rückrunde, glaube ich, 0 Verlustpunkte haben. Und dann eigentlich auch bis Ende der Saison, wo wir die Meisterschaft gewonnen haben, die Liga ganz klar dominiert haben. Und das war ein unglaublich geiles Gefühl.
Ja, 2 Spiele verloren mit 1 Tor in Magdeburg, mit 2 Toren in Kiel. Das ist nicht viel.
Nein, genau.
Ja. Ich erinnere mich aber vor allem auch noch an einen Moment aus der ersten Meisterschaft. Ist ein paar Jahre her, da war ich auch noch etwas jünger, habe gerade hier beim SHZ angefangen und hatte bei dem Spiel gegen Göppingen die Aufgabe, eigentlich nur Mike Macholla zu beobachten, wie er sich verhält, wie er sich gibt. Und da warst du natürlich dann auch Teil davon. Und mit Spielende habt ihr euch erstmal ganz lange, oder es war eine gefühlte lange Zeit, einfach nur in den Arm genommen, während alle anderen schon irgendwie am Tanzen waren und verrückt gespielt haben. Da konnte man viel reininterpretieren in diesem Moment, was da von euch abgefallen ist.
Ja, das sind unbeschreibliche Momente, muss ich wirklich sagen. Ich bekomme jetzt schon wieder Gänsehaut, ehrlich gesagt. Das sind sehr emotionale Momente, weil nur wir wissen und die Spieler auch und die Leute, die nah an uns ran sind, die wissen, wie viel Arbeit dahinter steckt. Und manchmal hört man jetzt zum Beispiel auch, wo wir jetzt doch den Thema ansprechen oder ich spreche es einfach an, dass viele Leute sagen zum Beispiel, oder nicht viele Leute, einige Leute sagen zum Beispiel, nach dem Sieg von gestern gegen Hamburg fragen die sich ab, wieso tut ihr euch so schwer? Also, wieso ist das nicht deutlicher als nur 2 Tore? Und dann denke ich von, ja, es ist sicher nicht schlecht, um eine Meinung zu haben. Aber es gibt eine Riesendifferenz zwischen Meinung und tatsächlich auch Ahnung haben. Die Leute wissen nicht, wie wir arbeiten. Die sind nicht mit uns in der Halle. Bundesliga ist unglaublich stark, wie man gestern auch schon merkt. Leipzig gewinnt in Kiel. Berlin verliert ganz klar in Magdeburg. Wir gewinnen und müssen uns teilweise entschuldigen, dass wir nur mit 2 Tore gewinnen. Und das nervt einfach und das tut auch ein bisschen weh, muss ich sagen, weil die Leute wissen nicht, wie viel Arbeit dahinter steckt. Und dann sind das höchste Momente, in denen wir was gewinnen, einen Titel gewinnen, sind das für uns, für Mike und mich und auch für die Mannschaft besondere Momente, weil nur wir wissen, wie viel Arbeit dahinter steckt. Und das war, glaube ich, auch ein Moment natürlich für uns beide auch und unseren ersten Titel mit diesen schönen Verein. Und da waren wir beide sehr emotional, glaube ich.
Zumal ja auch in dieser ersten Saison es Phasen gab, in denen schon viel in Frage gestellt wurde.
Ja, genau. Das war natürlich für uns beide eine neue Rolle. Mike wurde von Co-Trainer, Cheftrainer und ich als Spieler Co-Trainer. Und am Anfang der Saison lief es noch nicht so ganz rund. Und das kam natürlich auch einer kritischen Momente von unserem ganzen Umfeld und ob die es richtig gemacht haben, Mike Cheftrainer zu machen und mehr als Co-Trainer. Aber am Ende und mit diesem Meisterschaftstitel haben wir, glaube ich, auch viel Respekt verdient von allen anderen Beteiligten, die das ein bisschen kritisch gesehen haben.
Marc, die Zeit ist sehr weit fortgeschritten. Ich würde sagen, den Rest sparen wir uns für deinen nächsten Besuch auf. Wenn wir 2,5 Jahre weiterdenken, wäre es ja dann schon 2025.
Bin ich gespannt.
Ja, mal gucken, ob du dann noch da bist. Und selbst wenn du nicht mehr da bist, können wir uns da treffen und über eine mögliche neue Aufgabe sprechen. Wir lassen das einfach mal auf uns zukommen. Vielen Dank, Marc, dass du da warst.
Sehr gerne, hat Spaß gemacht.
An euch draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Wenn euch gefällt, was wir hier machen, erzählt das natürlich gerne weiter. Vielleicht gibt es ja noch die ein oder andere Person, die nicht vom Hölle Nord Podcast gehört hat, aber irgendwie das als Hörer oder Hörerin in Frage kommt. Alle Folgen gibt es auf saz.de, Spotify, Apple Podcasts, Deezer und Co. Und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin, ciao.